Ich möchte gleich in diesen Vers gehen, wo Paulus zu Timotheus sagt, und zwar in 1. Timotheus 6, Vers 12. Da heißt es eben, kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen worden bist und bekannt hast, das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Wisst ihr, hier Paulus spricht immer wieder zu Timotheus, und zwar an mehreren Stellen, über einen Kampf. Und in diesem Kampf, wovon Paulus zu Timotheus spricht, in diesem Kampf steht jeder, der Jesus Christus nachfolgen möchte. Jeder von uns, jeder, der es ernst meint, der nicht nur sagt, ich bin Christ, sondern der sagt, ich will Jesus nachfolgen, der erlebt diesen Kampf. Und es ist interessant, dass in diesem Vers, dieses kommt ja zweimal vor, kämpfe den guten Kampf, dieses Wort kämpfen, Kampf, das ist ein ganz interessantes Wort hier. Und zwar ist es dieses Wort Argon. Argon bedeutet eigentlich, spricht eigentlich von einem Versammlungsort. Und zwar bezieht sich das auf den Ort der Austragung eines Wettkampfes. Ja, wir reden ja hier über den griechischen Grundtext. Und in der griechischen Kultur, damals im antiken Griechenland, gab es eben diese Wettkämpfe. Und das ist eben dieses Wort. Das bezieht sich auf eine Arena, auf ein Stadion. Und das ist natürlich die Anspielung auf das Versammeln der Griechen bei ihren nationalen Spielen. Und das sah ungefähr so aus. Und diese panhellenischen Spiele, das waren ja Wettkämpfe zu Ehren der griechischen Götter. Und die wurden eben an religiösen Kultstätten veranstaltet. Ja, da war eine ganz starke Verbindung der sportlichen Aktivität, des Kampfsportes, hatte so eine religiöse, spirituelle Komponente. Das waren eben so, wie die Griechen damals gedacht hatten. Und die hatten eine enorme Bedeutung damals in der Antike. Und besonders bekannt waren ja die Kämpfe. Es gab an mehreren Städten diese Kämpfe. Und besonders bekannt waren ja die Kämpfe in der Stadt Olympia. Da haben wir ja diesen Begriff die Olympischen Spiele. Dieser Begriff kommt ja daher, das, was wieder erweckt wurde in der Neuzeit, was wir heute immer noch alle 4 Jahre haben. Das bezieht sich alles auf diese Zeit, auf dieses Argon, auf diesen Kampf. Und das sah so aus, in verschiedene Disziplinen natürlich. Und das war ein Teil von diesem Kampf. Agonizomai, kämpfen. Hier sehen wir natürlich ganz klar, es geht hier, wenn wir über Arena sprechen, wenn wir über ein Stadion sprechen. Paulus sagt das so, weil er eigentlich damit andeuten möchte, ihr seid, wir, die ihr Jesus nachfolgt, ihr seid in einer Arena. Das Leben ist so eine Arena. Es ist ein Kampfplatz. Ihr steht in einem Kampf. Und in diesem Kampf gibt es einen Gegner. Und dieser Gegner hat es auf eine Sache abgesehen. Wenn er das schafft, irgendwie aus unserem Leben zu entfernen, dann hat er gewonnen. Und Paulus spricht deswegen über den Kampf des Glaubens. Und ich denke, das ist so treffend, weil es gibt wohl nichts Herausforderndes im Leben eines Menschen, als Gott zu glauben. Als Glauben an Gott zu haben. Nicht nur an, dass es einen Gott gibt, sondern Gott zu glauben, ihm zu vertrauen für das Leben. Und wenn es damals zu Paulus Zeiten herausfordernd war, dann kann ich dir versprechen, dann ist es heute umso mehr. Das ist die wahre Herausforderung. Und dieser Konflikt, dieser Kampf in der Arena des Lebens macht sich tagtäglich bemerkbar in unseren Gedanken, in unseren Gesprächen, die wir führen, überall, wo wir sind und in unserer Entscheidung. Jedes Mal, wenn wir durch den Alltag gehen, wird dieser Kampf sichtbar. Und nicht immer ist uns das bewusst, aber wir spüren das, diese Spannung, die da drin liegt. Und vielleicht hast du dich schon mal gefragt, warum ist es eigentlich so, dass so immer wieder so seltsame, verworrene Gedanken des Zweifels kommen. Kennt ihr das? Plötzlich kommen diese Gedanken des Zweifels, diese Verwirrung anstiften, die sie alles so vernebeln wollen. Das hat mit diesem Kampf zu tun. Hast du dich schon mal gefragt, warum es so schwer ist, den Mund aufzumachen, wenn es darum geht, Jesus Christus zu bekennen? Und gar nicht mal, dass man Jesus bekennt, allein schon das Wort Gott heute auszusprechen in der Welt, in der wir leben, ist eine große Herausforderung. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine, ob es euch schon mal passiert ist. Du traust dich schon gar nicht, das Wort Gott zu nennen, weil du, Weil du merkst, da ist eine Brisanz, da ist irgendwie so eine Spannung, die dann entsteht. Und dann denkst du, du möchtest nicht religiös erscheinen, du möchtest nicht irgendwie den Leuten zu nahe treten, auf die Füße treten und so weiter und so fort. Woher kommt das? Es kommt, weil es diesen Kampf des Glaubens gibt. Warum macht es manchmal oder so oft uns Mühe, uns aufzumachen, zum Gottesdienst zu gehen oder Gott anzubeten oder Gott zu suchen, zu beten? Warum? Kennst du das? Gerade hast du dich entschieden, sagst, jetzt will ich eine Zeit mit Gott nehmen und ich will beten. Und plötzlich, oh, ich muss ja noch das und das erledigen. Ja? Da kommt gleich die To-Do-Liste in den Sinn. Oder vielleicht bekommst du dann ausgerechnet in dem Augenblick bekommst du Kopfschmerzen. Ja? Du wirst müde. Ja? Es gibt Menschen, die kennen das. Die sind eigentlich total fit. Aber wenn es darum geht, Gott zu suchen oder zu beten, plötzlich überfällt sie eine Müdigkeit. Weißt du, woher das kommt? Es ist dieser Glaubenskampf, in dem wir stehen. Oder dich überfällt plötzlich ein Hunger und denkst, ich muss noch mal, bevor ich jetzt bete, muss ich noch mal zum Kühlschrank gehen, mir was zu essen holen. Ja? Das ist alles das Gleiche. Und das ist so, weil es diesen Kampf gibt. Und die Frage ist, die uns beschäftigen soll, warum der Glaube eigentlich so umkämpft ist. Warum ist es, geht es uns so, wie hier auf diesem Bild abgebildet, dass wir so einen Ringkampf, so ein Kämpfen haben, wenn es um das Thema Glauben geht. Und es gibt einen Grund, warum der Feind unseren Glauben angreift. Warum ist es so? Weil der Glaube das Kostbarste ist, was wir eigentlich haben. Es gibt viele Dinge, die wertvoll sind, aber der Glaube ist ein ganz zentraler Punkt. Und deswegen wird er so angeschossen. Und deswegen spricht Paulus, nennt er das, den Kampf des Glaubens. Was macht den Glauben so besonders? Ich möchte hier ganz kurz nur, und das werden wir gar nicht tief reingehen, euch einige Verse nennen, die über die Bedeutung des Glaubens reden und die wir sicherlich auch kennen und die uns das nochmal so darstellen sollen, wie brisant eigentlich der Glaube wirklich ist und was es eigentlich ist, was für eine Kraft dahinter steckt. Und denkt dran, es geht bei Glauben nicht Glauben an Gott, sondern es geht darum, Gott zu glauben. Das ist ein großer Unterschied. Seht einmal die Worte, die Jesus hier gegeben hat, zum Beispiel in Markus 9, 23. Da sagt er, dem Glaubenden ist alles möglich. Das heißt, durch den Glauben werden Türen geöffnet für uns, die alles möglich machen. Das ist doch gewaltig, oder? Kein Wunder, dass wir diesen Kampf spüren, wenn es um den Glauben geht. Weil wenn wir glauben würden, so wie Jesus das uns sagt, dann würden alle Dinge möglich werden. Ich sage nicht, dass alles einfacher wird. Glaube macht nicht alles, nicht die Dinge einfacher, aber er macht alle Dinge möglich. Das habe ich nicht gesagt. Ich wäre nie auf den Gedanken gekommen, das zu behaupten, aber Jesus hat es gesagt. Und wenn Jesus das sagt, das glaube ich einfach. Ich glaube, was er gesagt hat. Er sagte auch Folgendes. Er sagte hier, wo er gerufen wurde, die Tochter des Jairus aufzuwecken und eine große Dramatik im Raum lag, und die Menschen in großen Ängsten waren, besonders natürlich die Eltern. Er sagt zu dem Vater, deren Tochter gestorben war, tot war, fürchte dich nicht, glaube nur. Eins der prägnantesten Ausdrücke, Markus 5, 36. Fürchte dich nicht, glaube nur. Das heißt mit anderen Worten, es gibt eine Sache, die es zu tun gibt. Glauben. Und ich wage das, Rainer Bonke, den einige kennen, der mittlerweile verstorben ist, ein deutscher Evangelist, so ein richtiger, kerniger Typ, der hatte immer so markante Sprüche und ich mochte das, weil er war auch so jemand, der den Glauben sehr betonte und er sagte immer, glaube nur, auch ohne Abitur. Ja, das war so sein Spruch. Die Botschaften, die hier in der CGM sind, haben ja sehr viel mit dem Thema Glauben zu tun und da könnte der eine oder andere fragen, ja, warum redest du immer nur über den Glauben? Wir haben uns auch im letzten Jahr und in den letzten Jahren einmal auch diese Thematik mehr gewidmet. Und zwar ist es der Grund, weil es der Glaube ist, der zum Heil führt. Das sagt Paulus ganz klar. Römer 10, da heißt es, und das ist so stark, einfach nur, dass wir uns das nochmal bewusst machen, das Wort ist dir nah in deinem Mund, in deinem Herzen, das Wort des Glaubens, das wir predigen. Es ist das Wort des Glaubens, nichts anderes. Dass, wenn du mit deinem Mund als Jesus bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du errettet werden wirst. Das heißt, Glaube öffnet die Tür zum ewigen Heil. Das ist so entscheidend. Wenn wir keinen Glauben haben, gibt es keine Errettung. Ganz einfach. Wir können uns noch so anstrengen, wir können uns noch sehr gut benehmen und uns nach dem christlichen Verhaltenskodex verhalten. Das ist alles schön und gut und ganz wichtig, aber es wird nie ausreichen, vor Gott zu stehen. Weil der Weg, um gerecht vor Gott zu stehen, ist Glauben haben an das, was er vollbracht hat. Das ist das Evangelium. Ich kann euch das von mir selbst sagen, wenn ich Glauben habe, dann geht es mir gut. Wenn ich keinen Glauben habe, dann habe ich einen miserablen Tag. Ich kann euch das sagen. Ja, das ist der Kampf des Glaubens. Ohne Glauben geht es einfach nicht. Und deswegen sagt Jesaja, in Jesaja 7, Vers 9, spricht er prophetisch aus, sagt er zu dem Volk, ganz prägnant, glaubt ihr nicht, dann bleibt ihr nicht. So einfach ist das. Jesus sagte, wenn er auf die Erde zurückkommen wird, wenn er wiederkommen wird, sagte er, er sucht eine Sache und das ist Glauben. Er sagte, wird der Sohn des Menschen, wenn er kommt, den Glauben finden auf der Erde. Wenn Jesus wiederkommt, wird er nur eine Sache suchen und das ist, ob wir ihm geglaubt haben, ob wir Glauben haben. Das ist das. Und aus diesem Grund, ich sage das nur deswegen, da wir hier über den Kampf des Glaubens sprechen, aus diesem Grund hat es unser Gegner auf unseren Glauben abgesehen. Und er versucht alles zu tun, um ihn zu unterminieren, ihn zu schwächen, ihn zu unterwandern. Deswegen ist liberale Theologie und all das, was das Wort Gottes, das geschriebene Wort Gottes, klein macht und in Frage stellt, Gift für den Glauben. Es unterminiert alles. Und es sollte uns deswegen auch nicht verwundern, warum es manchmal so schwer ist, an Gott zu glauben oder Gott zu glauben. Das ist ja, wie wir wissen, noch etwas ganz anderes. Also, das ist der Kampf. Aber, und das ist das Gute hier, es ist, sagt Paulus auch in dem Vers, es ist der gute Kampf. Es ist ein guter Kampf. Es ist kein Krampf, sondern es ist ein guter Kampf. Ich bin so froh, dass Paulus das so sagt, weil sonst könnte man ganz schnell den Eindruck bekommen, dass es wir leben als Christen nur in diesen ständigen Kämpfen und Ringen und alles so mühselig. Nein, Paulus sagt, es ist ein Kampf, aber es ist ein guter Kampf. Und er sagt damit mit anderen Worten, im Glauben zu leben ist Kampf, aber es ist gut. Warum ist er gut? Nummer eins, weil Jesus den Kampf schon gewonnen hat. Das dürfen wir nie vergessen. Wir dürfen nie vergessen, als Jesus aussprach, es ist vollbracht. Da ist der Kampf ausgefochten worden. Das ist die zentrale Botschaft des Evangeliums. Jesus sagte, mir ist alle Macht gegeben in Himmel und auf Erden. Alle Macht. Wie viel Macht bleibt dann übrig für jemand anders? Null. Ja, Jesus hat, wenn Jesus alle Macht hat, dann hat die Gegenseite null Macht. Und wir wissen, der Teufel, der versucht, sein Werk zu tun und er hat überall, wo ihm eine Tür geöffnet wird, wird er nicht lange warten und er wird dort sein zerstörerisches Werk versuchen durchzuführen, obwohl er nicht mehr die Autorität hat. Jesus hat alle Autorität. Jesus hat quasi dem Feind, er hat ihn den Stecker gezogen. Also es ist wirklich so, als wenn er das Kabel gezogen hat, den Stecker gezogen hat, Schluss aus. Aber der Feind, ja, er hat eine Batterie. Ja? Er hat eine Batterie, so wie unsere Smartphones eine Batterie haben. Und seit 2000 Jahren nimmt die Batterie ständig ab. Ständig ab. Ständig ab. Es wird immer weniger. Und ich kann mir vorstellen, wie auf seinem Display steht: 1%. 1%. Und es heißt ja auch im Neuen Testament, der Teufel weiß, dass er nicht viel Zeit hat. Er weiß, er sieht auf sein Display und er sieht, oh, meine Batterie läuft aus. Ich muss noch schnell möglichst viel Unruhe und Verwirrung stiften. Möglichst viele Leute verführen und belügen, damit ihr Glaube unterminiert wird, weil ich habe nicht mehr viel Zeit. Er weiß, die Stunde ist gekommen. Es ist eigentlich aus mit ihm seit langer Zeit. Jesus hat ihn besiegt. Und wichtig ist, dass wir das uns bewusst machen, jeden Tag, das gehört zum Kampf des Glaubens. Und es ist auch ein guter Kampf, weil wir uns den Glauben nicht aus den Rippen schneiden müssen. Wir müssen nicht sagen, Glaube, Glaube, Glaube. sondern es heißt, und dieses Wort haben wir uns auch angesehen, lasst uns hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Das heißt, wenn wir uns nur auf Jesus ausrichten, auf ihn schauen, dann wird Glauben in uns erweckt, entsteht in uns Glauben, er ist der Anfänger. Und dann wird Glauben in uns vollendet, er wird zu Ende geführt. Das Geheimnis des Glaubens ist nicht, dass wir uns auf den Glauben konzentrieren, sondern auf Jesus Christus. Und deswegen, je mehr wir uns mit ihm beschäftigen, desto mehr Glaube wird in uns entstehen. Wir brauchen uns den Glauben nicht aus den Rippen zu schneiden. Glauben hat nichts mit positivem Denken zu tun, obwohl Glaube so positiv ist. Glaube ist mehr als positives Denken. Glaube ist ein Fürwahrhalten von Fakten, von göttlichen Fakten. Das ist Glaube. Und wir brauchen uns da nicht vor irgendjemand verstecken. Also deswegen ist es ein guter Kampf. Und hier im weiteren Verlauf möchte ich uns anhand dieser Verse in 1. Timotheus 6, wo Paulus zu Timotheus spricht über den guten Kampf des Glaubens, möchte ich einige Gedanken weitergeben hier aus diesen Versen, was man hier sieht, wie wir den guten Kampf des Glaubens kämpfen können. Und es gibt mit Sicherheit mehr, aber nur das. Wir bleiben nur hier in dieser Stelle aus dieser Passage, 1. Timotheus 6. Ich möchte das nochmal hier lesen, diese Verse, 1. Timotheus 6, Vers 12 bis 14. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen worden bist, und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Ich gebiete dir vor Gott, der allem Leben gibt, und vor Jesus Christus, der vor Pontius Pilatus das gute Bekenntnis bezeugt hat, dass du das Gebot unbefleckt, untadelig bewahrst, bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus. In diesen Versen sagt Paulus zu Timotheus, wie er den guten Kampf des Glaubens kämpfen kann. Und hier möchte ich als erstes hervorheben, das ist der erste Punkt, gebe dich mit nicht weniger als dem wahren Leben zufrieden. Und ich sage das deswegen, weil Paulus zu Timotheus sagt, ergreife das ewige Leben. Und wir müssen etwas verstehen, wenn es um das ewige Leben geht. Wir denken ans ewige Leben, das ist etwas, was später einmal kommen wird. Wenn wir dann sterben, dann werden wir in das ewige Leben gehen. Aber das ist nicht das, was Jesus sagte. Das ewige Leben spricht nicht von einem Zeitpunkt, wo wir dann in den Himmel gehen, wo wir dann hier nicht mehr auf der Erde sein werden, sondern das ewige Leben spricht von einer Lebensqualität, die jetzt schon erfahrbar ist. Und das ist wunderbar. Es bezieht sich nicht auf die Ewigkeit, sondern auf eine Lebensqualität. Denkt einmal an das, was Jesus sagte zu der Frau am Brunnen, die samaritische Frau. Die sagte, ja, gib mir dieses Wasser. Und da sagte Jesus zu der Frau, du kommst hierhin, um Wasser zu schöpfen. Aber ich sage dir, ich gebe ein Wasser, es wird bis ins ewige Leben quellen. Und was er eigentlich sagt, andeutet hier der Frau, ist, dass wenn du an mich glaubst, dann wird die Tür des ewigen Lebens hier schon aufgestoßen. Und du gehst, wenn du dann stirbst, gehst du dann einfach weiter in das ewige Leben. Das sagte Jesus ja auch. Johannes 5, 24, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben. Also der wird nicht erst ewiges Leben bekommen, sondern er hat bereits jetzt ewiges Leben. Er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Das ist das, wovon wir hier reden. Deswegen sagt Paulus, ergreife das ewige Leben. Wer an Jesus glaubt, ist so privilegiert, dass für ihn das ewige Leben bereits angefangen hat. Ich wünsche, wir könnten das ergreifen. Wir würden jeden Tag anders leben mit diesem Bewusstsein. Wenn wir wüssten, die Ewigkeit, die ist nicht irgendwann mal das ewige Leben. Die Qualität des ewigen Lebens geht los in dem Moment, wo du Jesus zu deiner Quelle machst. Wo du dein Leben Jesus übergibst. Und oftmals dass die Tragik ist, dass wir als Christen manchmal so ärmlich, so traurig, so negativ leben, obwohl wir eigentlich privilegiert sind zu einem herrlichen, wunderbaren, erfüllten Leben. Jetzt, nicht erst später. Und das war für mich so eine Bestätigung, als Ruth heute am Morgen, Ruth sprach darüber, sagte uns, man muss loslassen aus den Händen. Und ich habe den gleichen Gedanken gehabt, einfach so als Bestätigung nochmal, das war der gleiche Impuls. ergreifen hier in dem Zusammenhang bedeutet, man muss ja beide Hände benutzen. Paulus sagt zu Timotheus, ergreife das ewige Leben. Und um beide Hände benutzen zu können, um das ewige Leben zu ergreifen, da musst du alles andere loslassen. Alles andere loslassen. Du kannst nicht sagen, okay, ich will mit Jesus leben und halte noch fest an meinen anderen Dingen. Das geht nicht, das geht nicht. Lass alles los und ergreife das ewige Leben. Weil dieses Wort ergreifen, das ist sehr intensiv. Wenn jemand ergreift, denk an die Ringkämpfer, die wir uns angesehen haben. Da geht es um Zupacken. Da geht es um Ergreifen, wo wir kämpfen und sagen, wir halten fest, wir bleiben dran. Sei so sehr entschlossen, mit Gott zu leben und für Gott zu leben, dass du bereit bist, alles andere loszulassen. Das ist die Qualität des ewigen Lebens, jetzt, hier und heute. So sollen wir leben. Bist du dabei? Ich denke, es gibt nichts Besseres. Und das hat alles mit dem Glauben zu tun, von dem wir gehört haben. Zweitens, stehe mutig für deine Überzeugung ein. Paulus sagt zu Timotheus, du hast bekannt das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Hier geht es um ein öffentliches Bekennen. Und der christliche Glaube hat sehr viel mit einem öffentlichen Bekenntnis zu tun. Christlicher Glaube ist kein Untergrundglaube. Er ist nicht unsichtbar. Er ist nicht irgendwie so eine Privatsache. Das will die Welt gerne so haben, dass wir können an alles glauben, solange du es für deine Privatsache hältst. Das war im Römischen Reich auch so. Das war gar kein Problem im Römischen Reich, an Jesus zu glauben. Das Problem, warum sie schließlich in der Arena landete und den Löwen zum Fraß vorgeworfen wurden, war, weil sie es eben nicht für privat hielten. Sie bekannten Jesus. Sie sagten, Jesus ist Herr. Nicht der Kaiser ist Herr, ist Gott, sondern Jesus ist Gott. Und das war das Problem. Hier geht es um ein Bekennen, ein öffentliches Bekennen. Und ich frage euch, und ihr wisst sicherlich, was ich damit meine, warum ist es nur so schwer, mit anderen über Gott zu reden? Geschweige denn über Jesus. Wir haben uns das am Anfang schon, diese Frage gestellt. Warum? Weil das ein wesentlicher Teil des Kampfes ist, in dem wir stehen. Das Bekenntnis, das öffentliche Bekennen. Und ich sage jetzt nicht, dass wir rumgehen sollen und allen Leuten sagen sollen, ich glaube an Jesus, ich glaube an Jesus und in dieser Weise vorgehen sollen. Aber was ich sage hier ist, dass wir viel mutiger sein sollten, viel freimütiger, um in diesem Kampf des Glaubens zu bestehen. Wir müssen viel mutiger sein. Ich sage das zu mir selbst. Ich predige zu mir selbst heute Morgen. Ich möchte mutiger sein, Jesus zu bekennen. Ich möchte mich nicht länger stumm halten. Ich möchte mir nicht länger den Mund verbieten lassen. Ich will meinen Herrn und Erlöser bekennen. Und indem wir das tun, ringen wir und kämpfen. Und wichtig ist hier in dem Zusammenhang zu verstehen, was das gute Bekenntnis ist. Weil Paulus spricht ja hier über das gute Bekenntnis. Und deswegen ist es auch gut, wenn man weiterliest. In dem Vers steht nämlich dann weiter hier, ich gebiete dir vor Gott, der allem Leben gibt und vor Jesus Christus, der vor Pontius Pilatus das gute Bekenntnis bezeugt hat. Hier haben wir einen entscheidenden Hinweis. Das gute Bekenntnis ist das, was Jesus vor Pontius Pilatus gegeben hat. Was hat Jesus bekannt vor Pontius Pilatus? Das ist jetzt die Frage hier. Ja, das ist sehr interessant. Wenn man sich das bewusst macht, wir sollen wie Jesus, wie er vor Pilatus gestanden hat, als er verurteilt wurde, so sollen wir vor der Welt stehen und ein Bekenntnis ablegen. Also wenn Jesus das gemacht hat, dann will ich das auch tun. Wir haben jetzt nicht die Zeit, da reinzugehen, aber es ist interessant, dass von den vier Evangelien in dreien, in Matthäus, Markus und Lukas, da gibt es nur einen Satz, den Jesus sagt. Und zwar als Antwort auf die Frage von Pilatus. Pilatus fragte ihn nämlich, bist du der König der Juden? Und Jesus, das war die einzige Antwort, die er sagte, gemäß dieser Evangelien, er sagte, du sagst es. Das war alles. Er bekannte sich als der, der er war. Und wir wissen natürlich in Johannes, an einem späteren Zeitpunkt, Johannes berichtet uns, dass er vor Pilatus nachher noch
einige anderen Dinge sagte zu ihm. Er sprach über das Reich Gottes, über die Königsherrschaft von Jesus und auch über die Kraft der Wahrheit. Aber was ich hier hervorheben möchte, ist, das gute Bekenntnis festzuhalten, ist jetzt nicht irgendwie jemanden so gezwanghaft zu evangelisieren, sondern es ist, in einem Selbstbewusstsein einen Stand zu nehmen und zu sagen, ich bin ein Nachfolger von Jesus. Und das genauso so wie Jesus zu machen. Einfach zu bekennen. Wer Jesus bekannte, wer er war und was seine Mission war. Mehr sollten wir auch nicht tun. Und mach es so wie Jesus. Lass dich nicht länger stumm schalten. Lass dich nicht länger neutralisieren von deiner Umgebung, von deinem Arbeitsplatz, von den Menschen, die dich umgeben und die am liebsten würden, dass du religiöser Typ, überhaupt nicht deinen Mund aufmachst. Ja, so kommen wir uns vor. Sei mutig. Bekenne Jesus. Da liegt eine Kraft in dem Bekennen, wem wir gehören und wer wir sind in ihm. Lass dir den Mund nicht verbieten. Denk dran, sie haben überwunden, sagt es in Offenbarung, durch das Wort ihres Bekenntnisses. Und drittens, und das ist das Letzte, was wir hier in diesem Vers sehen, halte das Entscheidende im Blick. Hier sagt Paulus zu Timotheus, dass du das Gebot unbefleckt und untadelig bewahrst. Das hört sich hier so ein bisschen verschwommen an, das Gebot. Aber ich möchte euch daran erinnern, die Betonung liegt auf das Gebot. Hier werden wir nicht zu einem Leben der Gesetzlichkeit aufgefordert, weil das Gebot, und das ist ja das Tolle, das Schöne in der Bibel, es erklärt sich alles selbst. Das Gebot, das sagt Paulus, was das eigentlich ist. In 1. Timotheus 1,5, da sagt er, das Endziel der Weisung oder des Gebotes aber ist Liebe aus reinem und gutem Gewissen und ungeheuchelten Glauben. Das Endziel ist Liebe. Das Gebot ist Liebe. Und was sagte Jesus zu den Pharisäern und Schriftgelehrten auf die Frage hin von ihnen, was ist denn das größte Gebot? Und Jesus sagte, das größte Gebot ist Liebe Gott und liebe den Nächsten wie dich selbst. Und genau darum geht es hierum, wenn Paulus sagt, das Gebot unbefleckt. Unbefleckt bedeutet mit lauteren Motiven, also nicht nur das Richtige tun, sondern das Richtige mit den richtigen Motiven zu tun. Halte fest an dem obersten Gebot. Das oberste Gebot, die Präambel der göttlichen Verordnung quasi, ist: Liebe Gott und liebe den Nächsten wie dich selbst. Das ist genau das. Und das ist der wahre Kampf, um den es im Leben geht. Und Paulus sagt quasi zu Timotheus, halte das Entscheidende, das Allerwichtigste vor Augen. Halte dir das im Blick. Konzentriere dich darauf. Lass dich nicht ablenken und abbringen von all den möglichen Dingen im Leben, sondern fokussiere dich auf das, worauf es ankommt, nämlich Gott zu lieben und den Nächsten zu lieben. Und das ist so wichtig für diese Zeit, in der wir leben. Jesus sagte, kurz vor seiner Wiederkunft, wenn er wiederkommen würde, würde es eine Zeit geben, wo die Liebe der meisten erkalten wird. Das ist ja das, was er seinen Jüngern sagt in der Endzeitrede. Ja, weil es keine göttliche Ordnung mehr gibt, weil die Gottlosigkeit über Gesetzlosigkeit oder Gottlosigkeit überhand nimmt, ist das Gleiche, wird die Liebe der meisten erkalten. Und ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo wir genau das erleben. Die Liebe wird erkalten. Und ich sag dir, wenn du Gott lieben willst und Menschen lieben willst, ohne Glauben wird es nicht gehen. Wir brauchen Glauben, um Gott zu lieben, um uns immer wieder zu verbinden mit ihm. Und wir brauchen Glauben, auch den anderen zu lieben. Ja? Es ist ein Akt des Glaubens, immer wieder sich aufzumachen und zu vergeben. Es ist ein Akt des Glaubens, immer wieder auf den anderen zuzugehen, zu lieben, immer wieder noch einmal sich darauf einzulassen. Das kann man nur tun im Glauben. Deswegen wird Liebe und Glauben immer von Jesus in Verbindung zusammen genannt. Ja, es geht nicht um unsere schönen Gefühle, sondern darum, dass wir immer wieder uns dazu entscheiden. Also, höre nie auf, Jesus anzubeten. So wie du bist, komm zu ihm. Wisst ihr, Anbetung ist so wertvoll, so kostbar. Und wir tun das in aller Schwachheit und Schlichtheit so gut wir können. Deswegen betonen wir das immer wieder, deswegen ist es zentral, Gott anzubeten, sei es gemeinschaftlich oder persönlich, in unserem persönlichen Leben. Das ist so, als wenn du dich so in die Badewanne legst, in das Wasser legst oder schwimmen gehst. Der Thomas, der geht gerne in die Aare
Oder im Thuner See geht er rein gerne. Und wenn er lang genug da drin ist, dann tut das etwas in seiner Haut. Stimmt's? Dann wird die so richtig weich. Butterweich wird die so richtig, quillt auf. Das ist nämlich das, was passiert, wenn wir lang genug im Wasser liegen. Und das ist genau das, was Anbetung bewirkt. Anbetung lässt uns in dem Fluidum, in dem Wasser des Geistes hineingetaucht sein und es macht uns butterweich. Es nimmt die Kälte unseres Herzens weg. Ja, lass uns nicht aufhören, Jesus anzubeten. Betet Jesus an. Und entscheiden, lass uns immer wieder uns entscheiden, ihn immer wieder zu lieben, zu vergeben und auf andere zuzugehen, selbst wenn es gegen deine Gefühle ist. Der gute Kampf des Glaubens. Und mit diesen Worten möchte ich uns ermutigen, in dieser Zeit auch weiterzumachen, dran zu bleiben und die Dinge, die Paulus zu Timotheus sagte, hochzuhalten, festzuhalten. Bist du dabei? Ich denke, wenn wir das ergreifen, was Paulus hier Timotheus sagt, das ist ein gutes Leben. Wie gesagt, Glaube macht das Leben nicht einfacher, aber alles möglich. Ja, und das erwarten wir. Vater, ich danke dir, dass du uns zu diesem Kampf berufen hast. Und es ist ein guter Kampf. Wir wissen, Jesus, du hast den Sieg errungen. Der Stecker ist gezogen, der Böse wird nicht gewinnen. Und wir wissen, dass dir alle Macht gegeben ist, im Himmel und auf Erden. Und wir wollen im Glauben stehen, Herr. Und hilf uns einfach, nicht nur so gerade so zu überleben, im Überlebensmodus zu sein, sondern das ewige Leben, die Qualität des Lebens zu ergreifen, von der du gesprochen hast in deinem Wort. Wir lieben dich und ehren dich und danken dir, Herr, für die Zeit, die vor uns liegt. Du bist gut, Herr. Amen.